Berlin Bubble.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Berlin Bubble. Wir sprechen über die Koalitionsverhandlungen. Wie geht es weiter in den ja 22 Arbeitsgruppen und wie schaut es irgendwann mit den Personalien aus? Ich bin Matthias Banners.
Mein Name ist Egon Huschild.
Und ich bin Stefan Mauer, hallo.
Stefan, da du ja heute so unglaublich viel zu sagen hast, würde ich doch gerne irgendwie halt mal bei dir einsteigen. Das Thema Finanzen, das ist ja eigentlich der größte Knackpunkt, oder siehst du das anders?
Ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen was zu sagen habe. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Thema Finanzen der große Knackpunkt ist. Es steht im Sondierungspapier drin, dass die Schuldenbremse eingehalten werden soll, dass es keine Steuererhöhung geben soll. Da stehen aber auf der anderen Seite auch viele Ausgaben drin. Da stehen teilweise so ein super Abschreibungsprogramm drin für Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt, es klingt alles ziemlich teuer. Ach ja, was ich vergessen habe, war auch noch der Bundeszuschuss für eine kapitalgedeckte Rente. Also jede Menge Ausgabeposten. Und es ist tatsächlich relativ unklar, wie das eingehalten werden soll. Meine einzige Vermutung ist, dass in der Realität einfach die Schuldenbremse vielleicht doch nicht so streng eingehalten oder zumindest sehr kreativ ausgelegt wird und die FDP dann dabei geflissentlich wegguckt.
Wo würdest du denn da Sonderhaushalte verstecken wollen?
Ich bin ja kein Finanzpolitiker, aber der große Knackpunkt ist ja, oder auch sowieso, was die Schuldenaufnahme angeht, ist ja, was definieren wir als eine Investition? Und ich denke, da wird's auf der einen Seite wird es ja relativ viele Investitionen geben, wenn man dem Papier folgt, eben weil es ja große Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen geben soll vor allem. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wird dann wahrscheinlich einfach diese Einkategorisierung von bestimmten Ausgaben als Investitionen wird es einfacher machen, ein bisschen mehr Schulden aufzunehmen. Und ich denke, da ist so am ehesten der Bewegungsspielraum für die neue Regierung. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie das genau funktionieren soll. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Haushaltsexperte.
Egon, weißt du, wo das Geld herkommt?
Ich habe tatsächlich auch keine Ahnung, aber ich glaube eben tatsächlich, man wird sehr viele Sonderhaushalte finden, die man irgendwie halbwegs elegant am klassischen Haushalt vorbeischleusen kann, um eben die Schuldenbremse nicht weiter aussetzen zu müssen oder weiterhin dran rumschrauben zu müssen. Und ich glaube eben tatsächlich, mit der Maßgabe Investition ist es ganz spannend.
Also ich gehe auch von diesen Sonderhaushalten aus. Ich könnte mir auch gut vorstellen, bei dem einen oder anderen Unternehmen, darüber wurde ja schon spekuliert, dass die Deutsche Bahn irgendwie halt nochmal Geld aufnimmt. Die hat ja auch einiges an Finanzbedarf. Oder die KfW. Was ich dann interessant finde, wie es dann irgendwie halt die FDP am Ende hinbekommt, das trotzdem als schwarze Null und innerhalb der Schuldenbremse zu verkaufen. Da ist Kommunikation gefragt.
Da genau, glaube ich, darum geht es auch. Ich glaube, da geht es wirklich nur darum, das Narrativ so zu drehen, dass man eben diese schwarze Null wirklich hat auf dem Papier und dann eben drauf zeigen kann, dass man sie hat. Und alles andere, also gerade sowas wie Sonderhaushalte oder Sachen, die man eben irgendwo anders unterbringen kann. Die Deutsche Bahn ist ein gutes Beispiel dafür, die KfW ohnehin, dass man das einfach aus dieser Rechnung rauslässt und dann eben gut dasteht am Ende.
Ja, und ich denke, es gibt ja auch Bereiche, in denen sich das eher auszahlt, wenn man da Geld ausgibt und für die das dann tatsächlich nicht tragisch ist, auch mal ein paar Schulden aufzunehmen, gerade bei der Niedrigzinsphase, in der wir ja immer noch sind. Das heißt, der Bund zahlt immer noch de facto quasi keine Zinsen für Schulden, die aktuell aufgenommen werden. Und so, wenn man da eine Laufzeit nimmt, die lang genug ist, und eben eine vernünftige Rückzahlung irgendwie einplant oder zumindest Umschuldung, dann ist jetzt ja sogar ein ganz guter Zeitpunkt, um ein paar Schulden zu machen. Und es ist ja fiskalpolitisch, also diese ausgerechnet in der jetzigen Phase, wo auch tatsächlich sehr viel investiert werden muss, an der schwarzen Null festzuhalten, halte ich auch nicht für so klug. Insofern wäre das jetzt auch keine schlimme Entwicklung, wenn wir da ein bisschen kreativer werden. Was ich allerdings doof fände, wäre, wenn, wie das ja auch in der Vergangenheit sehr oft passiert ist, eben nicht wirklich investiert wird, sondern das Ganze einfach wegkonsumiert wird oder irgendwem gegeben wird für irgendwelche kurzfristigen Strohfeuer in der Konjunktur, sei es jetzt irgendwie eine Kaufprämie für E-Autos oder was auch immer. Es geht ja darum, mit diesem Geld möglichst nachhaltige Veränderungen anzustoßen, die sich auch später auszahlt und die auch später finanziell nochmal einen positiven Effekt hat. Dann ist es auch nicht schlimm, Schulden zu machen. Wir tun es halt nur oft eben nicht auf diese Weise.
Mit den E-Autos hast du eigentlich ganz schön nochmal ein anderes Thema angetriggert, weil in dem Sondierungspapier steht ja auch drin, man möchte irgendwie halt auch bei den Subventionen irgendwie halt was tun. Und eine der Subventionen, die ja kräftig aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, ist diese Kaufprämie für E-Autos, also auch aus meiner Sicht eine lupenreine Umverteilung von unten nach oben. Also das könnte ich mir vorstellen, dass da noch Spielraum ist, das auch wieder zurückzufahren. Und was ich aber eigentlich für interessanter und für viel konfliktträchtiger halte, wäre diese Subvention für Agrardiesel und Ähnliches. Also nun hat sich ja die FDP gerade irgendwie halt auch so ein Stück weit bei den Landwirten und Bauern etwas beliebter gemacht. Damit wäre es dann natürlich auf einen Schlag vorbei.
In der Tat wäre es das, aber ich glaube, das ist einfach immer eine Notwendigkeit und da kommt man irgendwann auch nicht mehr dran vorbei, genau das eben dann zu tun, nämlich diese Notwendigkeit nachzugeben und zu sagen, ja, entschuldigt Leute, aber das geht halt so nicht mehr, wenn wir bestimmte andere Ziele haben, die dem entgegenstehen und die anderen Ziele eine höhere Priorität haben, finde ich, ist das völlig legitim zu sagen, sorry Leute, war eine nette Idee, hat auch eine Zeit lang funktioniert, aber damit hören wir jetzt auf, weil es anderen Zielen im Weg steht, die relevanter sind.
Stefan, das siehst du wahrscheinlich auch so, oder?
Ja, das ist ja das ewige Problem von Subventionen, weswegen ja auch in dem Moment, wo sie gebraucht werden, sie oft ja irgendwie noch sinnvoll sind. Aber wenn man einmal anfängt, die zu zahlen, dann klammern sich natürlich alle, die sie empfangen, auch dran. Und ja auch irgendwie zu Recht, weil dann fordert man ja, okay, ich habe jetzt meine Wirtschaften darauf eingestellt, dass ich eben diese Subventionen kriege. Und natürlich bringt das dann Leute in die Bredouille, wenn die wieder wegfallen. Aber das heißt ja nicht, dass einmal gezahlte Förderungen einfach für immer weiter gelten und man darauf einen Anspruch hat. Insofern, ja, wir müssen unsere Wirtschaft umbauen und wir sind da auch schon viel zu spät dran. Also das hätten wir vor 20 Jahren sehr viel bequemer haben können, haben wir jetzt aber halt nicht gemacht. Und deswegen zu sagen, wir klammern uns trotzdem noch an Subventionen, die auch teilweise aus dieser Zeit oder von noch früher kommen, das ist nicht nachhaltig.
Wäre es überhaupt mal eine gute Idee zu sagen, Subventionen begrenzt man ab sofort? Es gibt keine Subventionen, die ewig laufen, sondern die haben einfach eine gewisse Laufzeit und danach enden die dann auch wieder?
Ja, das wurde ja eigentlich auch ganz regelmäßig gefordert. Also wie gesagt, dass natürlich alles dann irgendwann mal ausläuft, also nicht nur Subventionen, sondern irgendwie halt auch Gesetze, dass dann irgendwie halt Sachen irgendwie halt neu beschlossen werden müssen. Also ja, vielleicht keine schlechte Idee für zukünftige Subventionen.
Aber lass uns mal kurz auf diese gesamten Koalitionsverhandlungen, die jetzt vor uns liegen, blicken. Wir haben insgesamt 22 Arbeitsgruppen, sehr unterschiedlich aufgeteilt. Nummer eins ist moderner Staat und Demokratie. Aber auch solche Sachen wie Bildung und Chancen für alle ist eine eigene Arbeitsgruppe. Lässt sich da aus eurer Sicht auch schon etwas ableiten, wo Schwerpunkte der künftigen Regierung liegen werden?
Naja, also wenn man jetzt auch in das Sondierungspapier reinschaut, dann ja, sieht man ja schon, dass ja schon jede Partei irgendwie geschafft hat, auch ihren Fußabdruck dazu hinterlassen. Also wir haben, was ja alle befürchtet haben, dass wir jetzt so eine, oder was heißt alle, aber gerade aus der eher konservativen Ecke kam ja, sage ich mal, so diese Ansage, wir kriegen jetzt so eine ultragrüne oder ultralinke Regierung. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Aber es gibt natürlich auch Stellen, wo einfach die Grünen ihren Fußabdruck hinterlassen haben. Der Kohleausstieg wird vielleicht vorgezogen, was ja positiv wäre. Es gibt aber auch definitiv große Erfolge der FDP, die gesagt hat, dass eben keine Steuern erhöht werden, dass die sogar E-Fuels noch reingeschrieben haben in das Sondierungspapier, was sich mir nicht ganz erschließt, aber okay.
Sehr, sehr vernünftig.
Ja, red da mal mit jemandem, der irgendwie sich mit Physik auskennt. Das ist halt einfach rein chemisch, rein physikalisch ist diese Energieeffizienz von den bisherigen E-Fuels, die wir haben, so schlecht, dass das halt höchstens ein Liebhaberding ist für irgendwelche Leute, die irgendwelche Oldtimer fahren wollen.
Also ich finde jetzt, das ist dann nicht so viel Realität.
Ja, tut mir leid. Naja, aber es hat auf jeden Fall, hat auch die SPD ihre Marke hinterlassen. Sie werden jetzt Hartz IV umbenennen, sie werden den Mindestlohn erhöhen. Ich finde es auch gut, wenn wir eine Wahlrechtsreform kriegen mit dem Wahlalter unter 16. Also es sind schon ein paar Sachen drin, die durchaus Hoffnung machen. Aber es ist natürlich auch ein Kompromisspapier. Das heißt, es hat sich offensichtlich auch niemand wirklich vollumfänglich durchgesetzt in irgendwelchen Bereichen.
Stefan, ich würde das teilen, was du gesagt hast mit den drei Themenbereichen. Und ich glaube, bei allem anderen, das ist eigentlich interessant, daraus auch eine passende Erzählung zu stricken, so in Richtung moderne Gesellschaft, Aufstiegschancen. Und darauf könnten natürlich auch all diese anderen Themen einzahlen, irgendwie halt im besten Sinne.
Ja, also ich finde tatsächlich, wenn ich mir das Sondierungspapier angucke, ist natürlich, ja, wie gesagt, für niemanden ein Wunschkonzert, aber dafür, dass es ein Kompromisspapier ist von drei Parteien und dass die ja auch gar nicht so ewig lange sondiert haben, waren da tatsächlich auch einige Überraschungen drin, die ich jetzt positiv fand. Also das ist jetzt nicht uneingeschränkt super alles, aber das hätte auch viel schlimmer kommen können.
Was mich überrascht hat, ist, Kevin Kühnert ist Verhandlungsführer der SPD beim Thema Bauen und Wohnen.
Naja, das ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil das natürlich aus meiner Sicht eines der Themen ist, mit dem irgendwie halt die SPD punkten möchte. Also und wenn ich da wirklich was geboten bekomme, irgendwie halt Chapeau, gerade in den verdichteten Räumen und auch vor dem Hintergrund Klimaschutz, was ja auch dafür sorgt, dass die Preise fürs Wohnen eher nochmal irgendwie halt deutlich ansteigen. Also das ist auf jeden Fall ja eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe.
Jetzt sind ja inzwischen auch die Teams veröffentlicht, die verhandeln, die eigentlichen Koalitionsverhandlungen machen in den verschiedenen Bereichen. Habt ihr da eigentlich irgendwas gesehen, was euch überrascht hat?
Also wie gesagt, bei mir halt sehr stark Kevin Kühnert. Der hat mich überrascht. Ansonsten also tatsächlich irgendwie so die Klassiker, die man dort erwartet. Lauterbach von der SPD beim Thema Gesundheit, Pinkwart von der FDP beim Thema digitale Innovation, digitale Infrastruktur, zusammen mit Höfelin und Bernd Schlömer, der seit neuestem Staatssekretär ist, tatsächlich unterm Strich wenig überrascht und auch keine Namen jetzt, die ich besonders vermissen würde auf der Liste.
Ralf Stegner.
Ich habe gesagt, niemand, den ich besonders vermissen würde.
Ja, in meiner Twitter-Bubble gab es noch einige Leute, die gesagt haben, dass einer der Verhandlungsführer von den Grünen im Bereich Gesundheit wohl so ein bisschen in die Esoterik-Homöopathie-Schiene da unterwegs ist. Das fand ich noch bemerkenswert. Und ja, aber ansonsten tatsächlich, ja, eigentlich echt ganz spannendes Personal. Und ich muss sagen, ja, ich bin sehr gespannt, was da in den einzelnen Bereichen rauskommt. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, wer dann am Ende die einzelnen Ressorts bekommt, welche Parteien mit welchem Personal sie es dann besetzen wird.
Wollen wir das schon mal vorspekulieren?
Ah, immer gerne.
Gut, Kanzler ist klar.
Wer von euch geht denn davon aus, dass Christian Lindner nicht Finanzminister wird?
Na, ich glaube schon, dass er Finanzminister wird. Also dann müsste die FDP halt das Außenministerium wahrscheinlich aufgeben. Also insofern, wenn die Grünen sagen, wir nehmen das Außenministerium und die FDP sagt, wir nehmen Finanzen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das für beide akzeptabel ist.
Wer wird Innenminister?
Uff. Naja, ich habe da auch mit Kollegen irgendwie halt drüber spekuliert und da war oft irgendwie halt die Position, das würde irgendwie halt die SPD machen. Aber ich gehe halt nicht davon aus, so nach der ersten Verteilungsrunde, Kanzleramt SPD, Finanzen FDP und wie gesagt dieses erweiterte Klimaministerium, wo ich dann auch noch bei anderen Ministerien etwas wildern gehe. Also mich würde es irgendwie halt sehr überraschen, wenn man da nicht noch irgendwie Verkehr reinpackt, wenn man da nicht noch Bauen irgendwie reinpackt und auch die Energie aus dem Wirtschaftsministerium. Also irgendwie so eine Art super Klimaministerium. Und gut, dann wird immer so nächsten Step die SPD sich sicherlich für Arbeit und Soziales entscheiden. Und das heißt, das Innenministerium ist irgendwie halt eher bei der FDP oder bei den Grünen. Und ich würde sagen, bei den Grünen.
Das ist eine interessante Idee. Wer bei den Grünen könnte das denn machen?
Na, Konstantin von Notz ist zurzeit in der entsprechenden Gruppe irgendwie halt der Verhandlungsführer. Er oder die Irene Michalic.
Ja, das klingt doch ganz spannend. Ja, ich meine, Konstantin von Notz ist ja auch jemand, der aus dem gleichen Landesverband wie Habeck kommt und der ja auch schon relativ profiliert ist, würde ich sagen. War ja auch Vize-Fraktionsvorsitzender. Insofern wäre jetzt nicht der Letzte, der einem einfällt.
Und ich glaube, Arbeitssoziales wird einfach Hubertus Heil bleiben. Ich glaube, es hat er bisher tadellos gemacht. Also könnte ihm das erhalten bleiben. Wenn wir uns nochmal die Ressorts angucken, wer zieht ins Verteidigungsministerium ein?
Ich fände es ja super, wenn da von der FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann reinkäme.
Absolut, ja.
Genau. Ich glaube, da sind wir uns einig, müssen auch gar nicht weiter diskutieren.
Sehr gut. Und wer muss das ungeliebte Bildungsministerium übernehmen?
Saskia Esken.
Wer sie auch verräumt, auch wieder wahr.
Ja, aber das ist ja auch, gut, sie ist Digitalpolitikerin, ne? Aber da es ja wahrscheinlich kein reines Digitalministerium geben wird, weil wir ja schon das Klimaschutzministerium kriegen, wäre das ja für Sie, denke ich, ja, das Naheliegendste.
Und beim Wirtschaftsministerium ist Theure im Gespräch aus Baden-Württemberg, der dort in Folge zweimal sehr, sehr gute Ergebnisse geholt hat. Wie finden wir ihn so?
Der Theure ist ganz gut. Ich würde mir aber, also da vielleicht auch jemand aus der Frauenriege irgendwie halt wünschen. Stark-Watzinger zum Beispiel.
Aber gehen wir davon aus, dass, wissen wir schon, welcher Partei wir das Ministerium am ehesten zuschreiben würden?
Nein, das Wirtschaftsministerium ist ja so gnadenlos unwichtig, dass, glaube ich, die FDP das haben könnte.
Ach so, aber dann hätten wir ja schon Finanzen, Wirtschaft und Verteidigung. Dann hätten sie ja sonst auf nicht mehr viel Zugriff wahrscheinlich.
Na, ich finde, bei dem Wahlergebnis ist es auch dann aber auch genug.
Ja, genau, aber dann ist halt die Frage, ob sie sich dann damit zufrieden geben würden.
Na gut, es bleibt noch Entwicklungshilfe, aber das sollte die FDP ja auch schon mal abschaffen.
Das wäre tatsächlich ein Treppenwitz, aber es könnte noch darauf hinauslaufen, wenn wir 12 Ministerien weiter haben, dass man sagt, jeder kriegt 4, die SPD kriegt das Kanzleramt noch dazu und die anderen beiden kriegen jeweils 4, ist halt tatsächlich das Entwicklungsministerium das am wenigsten Spannende. Und das könnte tatsächlich auch nochmal bei der FDP landen, die das ja schon irgendwie abschaffen wollte und auch mit diesem Ministerium schon durchaus Erfahrung gemacht hat.
Eben, bis sie es dann selbst bekommen hat, wollte sie es abschaffen.
Aber vielleicht wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, das auch mit außen zusammenzulegen, ne? Also um halt auch das Außenministerium nochmal ein bisschen aufzuwerten, weil die letzten Jahre war es ja immer so, dass der Außenminister doch irgendwie halt sehr vom Kanzleramt eingehegt worden ist.
Das hast du sehr schön gesagt. In der Tat, so war es auch. Die Frage ist, hilft Entwicklungshilfe dort, ist es dort richtig angesiedelt oder ist Entwicklungszusammenarbeit nicht vielleicht sogar eher ein Thema, was beim Wirtschaftsministerium sich ganz wohlfühlen würde?
Naja, ich finde das halt, also wenn man sich anschaut, wie unsere Entwicklungszusammenarbeit funktioniert, das wird ja auch inzwischen zu ganz großen Teilen über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ausgelagert sozusagen. Das heißt, am Ende ist ja das Entwicklungshilfeministerium oder Ministerium für internationale Zusammenarbeit, wie es heute heißt, sowieso ja eher ja größtenteils der strategische, derjenige, der strategisch steuert und dann halt Aufträge vergibt. Und ich weiß halt nicht, ob das diplomatisch, wenn es wirklich ans AA angehängt wird, ob das dann nicht als Einmischung auch empfunden wird, weil die ja schon versuchen, also Gelder in bestimmten Ländern auszugeben und damit natürlich auch gewisse Entwicklungen anzustoßen, jetzt im entwicklungspolitischen Bereich. Weiß ich halt nicht, ob das nicht eine Vermischung wäre, die auch diplomatisch schwierig ist, oder? Wie seht ihr das?
Ja, zumindest, glaube ich, könnte es eine Herausforderung sein, weil dann plötzlich irgendwie die Leute im Ausland eben für bestimmte Dinge verantwortlich gemacht werden, die sie bisher eben, genau wie du gesagt hast, sehr gut irgendwie von sich weisen konnten.
Aber vielleicht wäre das schwierig, aber womöglich eine Herausforderung, um auch diesen ganzen Bereich mal irgendwie halt neu aufzustellen, ne?
Ob wir jetzt uns das auch noch ans Bein binden wollen, wo wir irgendwie eine Energie-, Klima- und sonstige Wende hier herbeiführen wollen. Meine letzte Frage zur Spekulation ist, wer folgt eigentlich Jens Spahn im Gesundheitsministerium nach?
Lauterbach.
Alles andere würde mich auch überraschen.
Ich fürchte, dass es tatsächlich darauf hinauslaufen würde, aber glücklich machen würde es mich nicht.
Also ich bin tatsächlich, also Karl Lauterbach ist ja eine der umstrittensten Personen, in der, seit es die Corona-Pandemie gibt in Deutschland. Ich muss aber sagen, in meiner Wahrnehmung hat er gewonnen durch die Pandemie. Ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Fass mit aufmache, was den Podcast irgendwie verlängert ums Doppelte. Aber ich finde wirklich, dass also er kommuniziert relativ klar. Er hat Fehler zurückgenommen. Er hat in vielem, was er sagt, eine deutlich bessere wissenschaftliche Fundierung als die meisten anderen Leute, die über dieses Zeug reden. Und er wird extrem angefeindet und hält das sehr tapfer aus und hat seinen Direktwahlbezirk erdrutschartig gewonnen, mit mehr als doppelt so vielen Stimmen wie die Zweitplatzierte.
Alles Argumente für ihn. Ich hatte nur irgendwie halt das Gefühl, dass er natürlich auch deutlich zu der Polarisierung bei diesem Thema irgendwie halt beigetragen hat. Und das ist, glaube ich, auch am Ende irgendwie halt nicht gut.
Also er hat einige Dinge gesagt, die ich auch übertrieben fand oder zu sehr verkürzt, absolut. Aber wenn du dir wirklich mal seine Aussagen nicht nur auf die Schlagzeilen verkürzt anguckst, er hat da sehr viel differenzierter argumentiert als die meisten seiner Gegner.
Stefan, mir hat ganz wunderbar. Ich dachte, bevor ich darauf jetzt irgendwie halt weiter einsteige, frage ich euch doch nochmal, ob wir noch irgendwas anderes jetzt beim Spekulieren vergessen haben oder ob wir einfach sagen...
Ich finde, wir haben sehr schön spekuliert.
Sehr spekuliert haben wir.
Es war schön, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, unsere Spekulationen haben euch gefallen. Und falls ja, dann kommentiert doch, folgt uns. Und ich sag mal tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ich sag auch tschö. Bis dann.
Das war Berlin Bubble.